This podcast is supported by The Real Real.
You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail?
Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Hi, Nino.
Hi.
Und da ist er wieder. Und er hatte schon angedroht, dass es Monate dauern kann. Aber es dauerte gar nicht Monate, sondern nur ein paar Wochen. Und da ist er wieder, Nino von Ninos Kino. Es wird mir heute auch ein wahres Kino werden, wenn ich mit dir über eines der Themen spreche, die du vorgeschlagen hattest. Denn wir machen hier spannend weiter. Ihr dachtet so, Tode in Videospielen. Boah, das ist ja schon das spannendste Thema überhaupt. Wir haben ein noch spannenderes gefunden, nämlich Bosse in Videospielen.
Babam.
Babam. Ja,
das ist das. Ich finde, das ist wirklich so das, das hast du auch schon vorher zu mir gesagt, so das irgendwie so typische auch zu Videospielen, also so Bosse. Ich finde auch, das ist wirklich so eine Eigenschaft an Videospielen. Wenn man mich jetzt so fragen würde, was macht so ein Videospiel aus? Da gibt es eigentlich fast immer einen Boss oder irgendeine Art von Endgegner, irgendwie sowas.
Das ist natürlich heute auch, wir machen ja meistens, wir analysieren Beispiele und werfen uns die so gegenseitig wie Basketbälle zu. Aber da ist es, glaube ich, auch mal spannend, gleich mal drüber nachzudenken, später so am Ende, weil wir dann immer so eine metatechnische Fragen haben, wo man denkt, oh Gott, das zieht uns jetzt die Schuhe aus. Das haben wir uns noch nie gefragt. Aber Spiele, denen Bosse vielleicht gar nicht gut getan haben oder Spiele, die gar keine Bosse haben. Aber das stimmt schon. Ich stimme dir zu, ne? Was macht ein Videospiel aus? Open Worlds sind oft manchmal drin, aber was definitiv drin sind, also seit Anbeginn, sind auch immer schon Bosse drin gewesen, weil irgendwo muss das ja Ganze ja auch irgendwie hinkanalisieren, ne? Irgendwann muss es ja einen Konflikt geben und zu einem Konflikt gehört natürlich auch jemand, den wir besiegen können. Bevor ich dich frage, was dein erster Boss gewesen ist, möchte ich von dir wissen, was ist der allerschlechteste Boss, der dir einfällt, bevor wir heute wahrscheinlich über die vielen, vielen guten Bosse sprechen, die es gibt.
Finde ich schwierig. Ich muss sagen, als ich auch drüber so nachgedacht habe, generell, was es so für Bosse gibt und die mich so gecatcht haben und die erinnerungswürdig waren, da muss ich schon sagen, musste ich schon ein bisschen nachdenken drüber, weil ich finde auch irgendwie so viele Bosse in Videospielen sind doch relativ flach und oberflächlich. Und jetzt, also wenn ich jetzt an so typische Bosse denke, wie jetzt Bowser aus Mario oder in Zelda auch und so, es sind so Bosse, wo ich immer gesagt habe, okay, die sind sehr eindimensional designt, weil es ja auch irgendwie Videospiele sind. Das ist vielleicht auch immer noch für so auch ein junges Publikum gedacht und da gibt's jetzt nicht wie in so einem Film- oder Serienbereich, wo die da schon deutlich graue Töne haben, würde ich sagen. Aber als ich dann so auch aus so einer Designperspektive nachgedacht habe und einfach wie der Boss auch einfach spielerisch ist, ne, das ist ja so auch eine Eigenschaft, die auch wichtig ist, da musste ich, es ist jetzt etwas überraschend, aber an Dark Souls tatsächlich denken. und zwar an das Bed of Chaos. Ich weiß jetzt nicht, ob dir der Boss irgendwas sagt. Ja, das war, also Dark Souls ist ja eigentlich so dafür bekannt, dass es eigentlich sehr gute Bosse hat oder sehr, oder das Spiel ist ja generell bekannt für seine Bosse, aber da muss ich sagen, gab es halt diesen einen Boss, das Bed of Chaos, das war halt einfach so ein riesiges Baumwesen, wo irgendwie so eine Flamme in der Mitte war, es war total so kaum greifbar auch vom Design und es war auch so relativ am Ende des Spiels, wenn man gegen diesen Boss kämpft. Und ja, der war einfach unfassbar scheiße und langweilig. Also das war halt so ein riesiger Boss, der jetzt nicht so rittertypisch auch war oder so humanoid. Und der hatte halt im Prinzip auch nur so zwei, drei typische Moves, indem er einfach mit seinen großen Ästen einfach von links nach rechts wischt und von rechts nach links wischt und vielleicht nochmal von oben nach unten. Und dann fällt auch noch so ein bisschen der Boden auseinander, wo man dann runterfallen kann. Und es ist ultra unberechenbar, total unfair. Und du musst letztendlich auch gar nicht ihn so richtig bekämpfen, sondern der hat so, ach, was waren das nochmal, so eine Kerne in sich, die man einfach zerstören muss und dann besiegst du ihn damit. Und es war halt auch so ein Gimmick-Boss auch irgendwie, es hatte aber auch, also total so ein Random-Faktor drin, also du hattest auch so manchmal nicht so die Möglichkeit, den wirklich richtig auswendig zu lernen oder den richtig zu analysieren. Du jetzt kannst auch Glück haben und den einfach so easy besiegen, also so komplett vom Design fand ich den ganz, ganz schlimm, von der Lore war der okay, würde ich sagen, aber das war halt wirklich auch so krass, weil du in Dark Souls so gute Bosse hast und so einprägsame Momente mit Bossen und dann kriegst du diesen einen Boss, wo du denkst, okay, wow, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet.
Ich habe, während du das so erzählst, habe ich so ein komisches Bild vor Augen, wie bei Deutschland sucht das Supertalent. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich Dieter Bohlen bin oder ob du Dieter Bohlen bist, aber wir sitzen so in der Jury und dann tritt dieser Boss vor und dann so, nee, irgendwie bringst du es nicht, du kriegst dreimal Nein von uns. Du hast jetzt extrem viele gute Dinge reingeworfen und ich finde, ne, wir können ja allgemein erstmal festhalten, es gibt extrem viele Bosse und ich glaube, es gibt auch extrem viele schlechte Bosse und der Unterschied zwischen einem schlechten und einem guten Boss ist, der Gute bleibt uns in Erinnerung und der Schlechte, den vergessen wir. Und ich glaube, deswegen ist es so eindeutig, warum wir uns so kaum an schlechte Bosse erinnern können, weil wir sie einfach vergessen haben. Es gibt sehr viele davon, es gibt sehr viele schlechte und sie sind auch viele sind auch eben gleich schlecht. Aber wenn ich an den aller schlechtesten Boss denke, der mir einfällt, also der hat Narben in mir hinterlassen, aber echt keine guten, das ist Ferris aus Callisto-Protokoll. Ich weiß nicht, ob der dir bekannt ist.
Überhaupt nicht. Also ich kenne das Spiel, aber ich habe es nicht gezockt. Also
siehste mal, Ferris, nicht mal Linus, also Linus Kino, der Boss-Experte schlechthin, weil wir den Timer stellen können, ab wann es um Dark Souls geht, weil das bringst du natürlich logischerweise immer mit. Und das ist natürlich auch natürlich. Wir können nicht über Dark Souls sprechen. Wir können nicht über Bosse sprechen, wenn wir nicht über Dark Souls sprechen. Und Ferris ist in Callisto-Protokoll wir berechnen so ein Gefängnis ein, da gibt's ein Alien-Virus. Callisto-Protokoll ist eben ist es wie Dead Space, aber nicht wie Dead Space, also nicht in seinen guten Seiten, sondern eher nur in seinen schlechten Seiten. Und es ist eben ein Mann, der sich halt auch in einen Zombie verwandelt. Und dieser Bosskampf ist einfach nur, du hast 30.000 Arten zu sterben und du stirbst eigentlich permanent, weil du eigentlich nicht weißt, was du machen sollst. Also dieser Bosskampf ist nicht schwer, er ist nur super schlecht zu lesen. Und wenn du weißt, was du machen musst, weil wenn du permanent vor ihm wegläufst, dann kann er dich nicht treffen. Und dann musst du ihn eigentlich nur noch mit wenig Munition, die du hast, halt einfach nur abknallen und das dauert halt ewig. Aber du kannst nicht clever spielen, du kannst einfach nur diesen scheiß Boss aushalten und dann irgendwann mal endlich umbringen. Das ist Ferris aus Callisto-Protokoll. Ja. Du kriegst auch von uns kein Go, du kriegst von uns keine Rose oder bei welcher Show wir so auch gerade eben sind.
Keine Rose, kein Recall.
Kein Recall, kein Zettel. Ferris, du kriegst gar nichts.
Du kriegst ja, krass, nur diese mit Callisto. Ja.
Nee, was wolltest du? Wolltest du Callisto noch nahtreten oder was wolltest du Callisto noch so mit auf den Weg geben?
Ich habe mich gewundert, dass du dir das Spiel jetzt nimmst. Irgendwie hätte ich niemals damit gerechnet. Also es ist ja eh schon diese Abklatsch-Version von Dead Space, ohne jetzt dem Spiel da irgendwas Schlechtes zu unterstellen, aber es ist ja auch von den gleichen Machern, glaube ich, gewesen.
Also ehemaligen, also den ursprünglichen Schöpfern, die ja dann nicht mehr, weil das Studio halt eben geschlossen worden ist. Und stimmt. Nee, aber der hat's mir, weil ich den auch bis, also ne, das ist, wie lang hängst du an einem Boss? Wie viele Tries brauchst du, ne? Wie viel lernst du dadurch? Und das war so ein Boss, es war halt 2 Uhr morgens und ich dachte mir, nee, ich muss dich jetzt besiegen, ich darf nicht schlafen gehen. Und dann war es 3 Uhr morgens und dann habe ich ihn immer noch nicht besiegt und bin schlafen gegangen und dann bin ich um 8 Uhr aufgestanden und dann habe ich ihn beim ersten Try halt geschafft, ne? Und dann dachte ich mir so, boah, es war noch nie so gut, ein Spiel zu deinstallieren. Das hat sich noch nie so befreiend angefühlt.
Oh Mann, ey.
Ach du Heilige. Der schlechteste Boss aus Dark Souls, der schlechteste Boss aus Callisto-Protokoll. Nino, was war dein allererster Boss?
Mein allererster Boss? Boah, da muss ich jetzt wirklich kurz nachdenken. Also ich habe ja mal hier erzählt, dass Crash Bandicoot ja eines meiner ersten Spiele war. Oder das erste Spiel eigentlich, genau. Und da kann ich mich aber halt, ich kann mich schon an diesen Boss erinnern. Ich glaube, das war auch dann der erste Boss. Auf dieser allerersten Insel, das war doch so ein, was war das denn? War das nicht irgend so ein So ein Dschungel.
Das ist ein Häuptling. Ich bin mir auch gerade nicht sicher, ob es der Häuptling ja. Es müsste der Häuptling gewesen sein. Und das hat es ja bei Crash Bandicoot, waren ja die Arenen richtig, richtig klein. Und das Schöne irgendwie an Crash Bandicoot ist ja, dass all diese Bosse halt auch mal wiederkehren. Ne? Du redest gerade von Papu, glaube ich, heißt er. Und der kommt da tatsächlich ja auch später immer wieder vor. Sind auch tatsächlich meine ersten Bosse gewesen. Da bevorzuge ich tatsächlich Crash Bandicoot 3. Das war tatsächlich mein erstes Crash Bandicoot. Mhm. Und ich finde auch, da sind die Bosse, die du ja nach 5 Leveln immer bekommen hast, um einen Hub zu schließen, die waren inszenierungstechnisch so cool. Und ich glaube, einer der geilsten war für mich Tiny Tiger, weil der in so einer Gladiatoren-Arena gekämpft hat. Teil 3 hatte ja dieses Thema rund um Zeitreisen. Deswegen haben auch alle Arenen in unterschiedlichen Zeiten stattgefunden und Tiny Tiger war in so einer Gladiatoren-Arena und ich meine, das ist halt so der typischste Ort, wo ein Bosskampf stattfinden kann, ne?
Ja, stimmt. Jetzt erinnere ich mich auch. Also ich habe Crash Bandicoot 1 bis 3 gespielt und 3 eigentlich auch relativ viel. Aber ich muss echt sagen, boah, das ist bei mir, also die Erinnerungslücken sind gerade echt riesig.
Ja, er muss schon von einer Schlucht zur anderen springen.
Aber das mit Tiny Tiger und wo du es jetzt erzählst, jetzt habe ich auch das Bild wieder vorm Kopf und so und ja, stimmt, das war auch ganz witzig, ja. Das war auch wahrscheinlich auch so einer der, also ersten Begegnungen und natürlich bei mir auch wahrscheinlich, ich würde wirklich sagen und wahrscheinlich auch bei vielen Bowser auch, also aus den Mario-Spielen, je nachdem welcher Teil, ne, bei mir war es glaube ich Mario 64, das war wahrscheinlich auch so einer der ersten.
Das ist so lustig, es gibt ja diese Ralf Reicht, falls du den Film kennst.
Oh ja.
Genau, und das ist ja lustig, weil irgendwie hatte da der Film vor allem Nintendo-Lizenzen und Sega-Lizenzen, weil sie hatten ja Sonic, sie hatten ja auch, ich glaube, Super Mario kommt nicht vor, aber Bowser kommt vor, weil der ja in dieser Gruppe der anonymen Bösewichte sitzt. Und da, als ich ihn dann gesehen habe, da ist mir wieder eingefallen, unsere Wege haben sich nie gekreuzt, also genauso wenig wie Ganondorf. Mhm. Ich kenne diese Titel, ich würde sie auch auf der Straße grüßen, wenn ich sie sehe, aber ich habe keine Feindschaft mit denen. Ne? Genauso wenig wie Leute wahrscheinlich, die mit Sony nicht aufgewachsen sind, die werden auch nicht wissen, wie nervig so ein Cortex eben ist. Und das finde ich halt, spannend. Genauso wie halt ganz viele Dark Souls-Leute halt was über Dark Souls-Bosse erzählen können. Ne? Das ist ja noch mal eine andere Beziehung, ob man sie kennt oder ob man gegen sie angetreten ist. Eine Frage an dich, was ist dir bei einem Bosskampf, damit er dir im Gedächtnis bleibt, wichtig?
Ich würde schon sagen, dass bei mir oft irgendwie die Story, also die Story muss im Vordergrund sein und der muss sehr gut in die Story eingebettet sein. Mhm. Ich habe dir auch ja ein paar meiner Favorites geschickt und ich glaube, da erkennt man auch ganz gut, dass sie irgendwie entweder wenn es so in den Souls-Spielen sind, in der Lore ganz gut auch eingebaut sind, aber auch einfach wirklich von der Story sehr wichtig sind und ein nicht so flacher Charakter auch sind. Also es muss schon irgendwie vielschichtig in irgendeiner Form sein oder sehr, sehr ausgefallen sein vom Design vielleicht. Mhm. Irgendwie sowas in die Richtung. Und ich würde auch sagen, einfach spielerisch. Also dass der auch irgendwie Spaß macht oder dass es da irgendwie eine coole Idee gab, wie man den bekämpft. Und vielleicht jetzt nicht nur so ganz simpel, dass der Ablauf ganz simpel ist, wenn man gegen den kämpft. Und also ich würde sagen, es
ist. This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail?
Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Das ist so eine Mischung ein bisschen aus. So, der muss irgendwie in der Story gut verbaut sein. Wenn das nicht der Fall ist, dann muss er halt spielerisch ziemlich strong sein und auch sehr, sehr, sehr besonders einfach vom Design. Wenn wir jetzt an gute Bosse denken, dann muss ich zum Beispiel an Silent Hill 2 natürlich denken mit Pyramid Head. Das ja, also der bleibt für mich seit Jahren immer noch der beste Boss irgendwie. Also ich habe den so früh kennengelernt und gleichzeitig ist der immer irgendwie noch in meinen Top 3 oder so, würde ich sagen, weil das einfach so ein einprägsamer Charakter ist.
Ich versuche irgendwie, ne, eigentlich denke ich mir, ist dieser Kanal irgendwo versehentlich ein Silent Hill Kanal? Und nein und ja, und weil es ist halt so, es ist eines meiner liebsten Spiele, deswegen ist es halt irgendwie auch manchmal logisch, weil es mich so stark geprägt hat, dass es plötzlich die besten Atmosphäre, Silent Hill 2, die besten Bosse, Silent Hill 2, die beste Story, Silent Hill 2, das beste Horrorspiel, genauso und so weiter. Aber das ist, es ist halt einfach auch so, also darüber können wir uns halt unterhalten, weil du hast in der Kindheit hast du halt vor allem diese vielen Adventures, ne? Crash Bandicoot, Spyro, Ratchet & Clank. Dann habe ich halt vor allem gemerkt in der Pubertät, wenn ich dann viel über Bosse nachgedacht habe, waren es vor allem die Horrorspiele. Ne? Und dann später sind es manchmal so Sachen, dann wiederholt sich natürlich auch vieles, deswegen werden wir auch später mal über Endgame- oder Endgegner-Konzepte sprechen, die vielleicht so ein bisschen anders funktionieren, wo man nicht so konkret gegen etwas kämpft. Aber Silent Hill 2, man muss ja fairerweise sagen, ne, das hat man ja dem Original vorgeworfen, das Gameplay ist jetzt nicht so beeindruckend. Und ich finde auch mehr, es ist so ein Mittel zum Zweck. Und dieser Pyramid Head Kampf, vor allem der letzte Kampf gegen ihn, wo man gegen zwei kämpft, das ist nicht wirklich beeindruckend, weil du halt wirklich nur auf ihn schießt und streng genommen musst du es auch nicht tun, sondern nur eine Zeit abwarten. Aber das ist spielerisch nicht beeindruckend, aber dieser Boss hat einfach, der prägt sich dir ein, ne? Der löst in dir so ein finales Gefühl aus. Das ist so die finale Konfrontation, vor allem, weil du ihn nicht verstehst und weil er viel mit dir gemein hat. Und ich kann ihn bis heute immer noch nicht fassen. Aber der Pyramid Head ist auch mit Abstand das beste Monster, was Silent Hill vorgebracht hat. Ist natürlich ein bisschen schade, weil wir dann einfach zu wenig über die anderen Bosse reden. Und wenn irgendein Silent Hill-Film in die Ecke kommt, muss auch leider ein Pyramid Head drin vorkommen. Obwohl das überhaupt nicht funktioniert, weil es eben nur das Bossmonster von einer Person ist und nicht von allen.
Ja, ja. Oder in Silent Hill Homecoming, wo der einfach auch so random auftritt.
Ach ja,
keinen wirklichen Grund hat.
Ich verstehe das so, dass der Designer sagt, dass er es mittlerweile hasst, ihn erschafft zu haben, weil es einfach so ein Schausteller unfreiwillig halt geworden ist. Und ich finde, er verliert auch an Reiz, wenn er halt so häufig halt leider vorkommt. Und wie oft er halt kopiert wird. Ne? Es gibt in The Evil Within gibt's den Keeper, der erinnert sehr stark an den Pyramid Head. Und es gibt ja auch bei Resident Evil auch so eine komische Figur, die trägt so eine Kapuze und hat auch wieder so ein Dings dabei. Ach ja, Pyramid Head. Ja. Ich finde ja Kratos wiederum in God of War, der hat ja mal so diese ultimative Fantasie. Wir nehmen quasi so einen Deadpool-Verschnitt, der einfach zerstört eine gesamte Götterliga, erst die griechische, dann die nordische. Und ich finde, das ist so, du kannst dir nichts Schlimmeres vorstellen, gegen das du kämpfen kannst. Aber du bist halt eben ebenbürtig und die kommen dir dann halt auch eben wie, die kommen dir jetzt super mächtig vor, aber gleichzeitig ist es ja ebenbürtig, weil du sie halt töten kannst, ne? Aber das andere habe ich bei Silent Hill 2, da fühle ich mich halt wirklich wie ein ohnmächtiger Mensch und ich begegne irgendetwas Göttlichem, weil du kannst den Pyramid Head nicht besiegen. Er tut dir nur manchmal den Gefallen, dass er es eben selbst macht. Und was du noch weniger machen kannst, ist ihn verstehen. Das ist noch schlimmer. Und ich finde, gegenüber diesen Gitterstäben steht, er strahlt so was Göttliches durch diese Pyramide eben aus. Und es ist so, du kannst ihn nicht verstehen und ich glaube, das ist dasjenige, was ihn so prägend macht. Ne? Wir haben ihn heute immer noch nicht verstanden. Es gibt natürlich viele Theorien und man kommt so ein bisschen der Wahrheit nahe, aber es ist so, du schaust in den Abgrund und er schaut zurück und du verstehst immer weniger. Und das ist so eine Magie, die dieser Charakter hat, was Göttliches, was halt für mich die Götter in God of War nicht schaffen. Also das ist wow, nee. Und das ist einfach faszinierend, da könnte man überlegen, gegen was kämpfen wir eigentlich in Videospielen? Ja, wir kämpfen quasi gegen das Böse, gegen das Unheimliche. Und das ist natürlich klar, wo erwarten wir da natürlich die stärksten Bosse wahrscheinlich dann im Unheimlichen? Ich meine, Dark Souls und alte Teile von From Software gehen auch immer in so eine Horrorrichtung. Ich glaube, das ist halt quasi auch, wie der Mensch sich halt Geschichten erzählt. Ne? Wir kämpfen immer gegen das Böse, das wir eben nicht verstehen, gegen das Unheimliche. Gegen am Ende den Teufel, den Satan oder was auch immer. Und das kriegen Horrorspiele am besten hin. Finde ich gut, dass du den Pyramid Head gepickt hast.
Das dachte ich mir.
Ja, nee, also das ist klar, ne? Das ist klar, dass er vorkommt. Ich denke vor allem bei ihm, bei Silent Hill, muss ich natürlich auch an Silent Hill Homecoming denken. Da gibt es einen Boss, der heißt Aphyxia. Das ist irgendeine Chimäre, die aus verschiedenen Menschen und Körpern besteht und dieses Wesen soll irgendwie Tochtererinnerungen repräsentieren. Homecoming ist wirklich bei weitem kein guter Teil, aber das war so ein Kampf, an dem habe ich mir die Zähne ausgebissen und deswegen erinnere ich mich, aber das ist so ein Ding, das bringst du einmal hinter dich und danach möchtest du ihn auch nie wieder spielen und ich glaube, das ist ein schlechtes Zeichen eines Bosskampfes, wenn du ihn nicht nochmal spielen möchtest. Ne? Ähnliches habe ich halt mit Ferris in Callisto-Protokoll. Während ich dir sagen kann, ich kann immer wieder, möchte ich eigentlich wieder in mein neunjähriges Ich zurück, das damals Siegfried den Pokémon-Champion in der silbernen Edition besiegt hat. Und das musst du dir mal vorstellen, das ist halt nur 8-Bit, ne? Und dann hast du diese Musik. Ich habe das immer noch im Kopf, ne? Dass ich gegen Siegfried gekämpft hat. Und das ist so. Oh, du merkst, es ist ein Finale. Du merkst, okay, jetzt, das ist so der letzte Moment. Das ist der letzte Kampf. Danach ist das Spiel vorbei. Das ist so der Klimax, ne? Gibt's dir einen Bosskampf, den du immer wieder spielen könntest, weil er dich so, weiß ich nicht, in seinen Sog zieht?
Immer wieder, boah, schwierig. Also das mit Pokémon und Siegfried kann ich auf jeden Fall auch sehr gut nachvollziehen. Das war auch für mich auch diese eine der ersten Begegnungen, würde ich sagen. Und auch mit dieser Musik und wie du es gerade beschrieben hast, ziemlich mitreißend. Und man hat richtig gemerkt, jetzt ist es hier wirklich serious business hier.
Ja, serious business, genau.
Wirklich, jetzt muss ich mich hier beweisen als Pokémon-Trainer. Das haben die schon sehr gut hinbekommen. Ein Boss, gegen den ich sehr oft kämpfen könnte, ja, also tut mir leid, ey, ich muss halt da wirklich die Soulspawn-Spiele, glaube ich, einfach nennen, weil die, also da kann ich dir wirklich so sämtliche Bosse nennen eigentlich. Da gibt's so viele, wo ich sagen könnte, die machen mir einfach Spaß zum Spielen.
Nenn mal auch deinen besten, auch wenn das wahrscheinlich unfair ist, die Frage oder die Anforderung.
Ja, das darfst du eigentlich nicht fragen, so ein Souls-Anhänger. Das ist eine richtige Sündenfrage. Da komme ich in die Hölle, glaube ich, wenn ich da mir nur einen aussuche. Aber wenn es einen gibt, der so diese Essenz hat oder irgendwie so dieses Kultige auch so ein bisschen ausstrahlt und wenn man ja immer daran denkt, so okay, Dark Souls, das ist ja so typisch, hier Bosskämpfe, bla bla bla. Dann würde ich wirklich sagen, das ist dieses Duo Ornstein und Smough. Das ist auch ganz schwierig, diesen Namen auszusprechen, weil es da irgendwie immer noch keinen eindeutigen, keine Eindeutigkeit gibt.
Ornstein und, also ich kenne Smough, ne? Also ich habe es irgendwie mit Smough aufgefasst, aber ich bin da auch kein Kenner. Das ist tatsächlich ein Bosskampf, der mir bekannt ist, weil ich noch nie so oft auf YouTube einen Bosskampf gesehen habe, der so viele Leute zum Schreien gebracht hat, inklusive PewDiePie. Ach ja.
Schön, schön. Ja, das mit der Aussprache finde ich ganz schwierig. Ich habe das mal recherchiert und irgendwie habe ich dann in so einem Reddit-Forum so eine Umfrage gesehen, wie man den halt jetzt ausspricht. Und diese ganzen, ich würde sagen, Native-Speaker wahrscheinlich, haben dann darüber diskutiert und es gab da wirklich keine Einigkeit. Also es gab Tendenzen, aber es gab irgendwie keine Einigkeit, wie man den jetzt hundertprozentig ausspricht. Und das finde ich auch faszinierend an diesem Boss schon allein.
Wenn es schon mit dem Namen schon anfängt, dann ist schon Name Programm. So großartig, ja.
Das ist total weird, auch mal bei den FromSoft-Spielen. Ja, aber das war halt für mich so ein klassischer Moment von, du bist auch in so einem krassen Gebiet gelandet, das will ich jetzt nicht spoilern, aber es ist halt wirklich ein krasser Moment gewesen, wo du auf einmal bist und das ist auch eine ganz andere Welt und gleichzeitig erforschst du diese Welt und bist noch so fasziniert davon, weil sie doch so viel anders ist als das, was du vorher so erlebt hast. Und ja, und dann kommt halt dieser Moment, wo du nicht gegen einen Boss, sondern gegen zwei gleichzeitig kämpfen musst, von Beginn an. Und das war auch so ein wow, what the fuck Moment, so ich habe hier schon so viel Scheiße erlebt, ich hatte so viele schwere Dungeons hinter mir und jetzt gebt ihr mir noch zwei Bosse gleichzeitig und dann war das ja auch noch so cool, dass wenn du den einen besiegst, dass dann der überlebt hat, den anderen quasi übernimmt und seine Fähigkeiten und dann sich daraus nochmal so eine zweite Phase bildet, die aber halt dann anders ist und total auch, finde ich, intelligent designt einfach. Also, dass man sich da so Gedanken gemacht hat, okay, du kämpfst da nicht nur einfach gegen den zweiten weiter, sondern der kriegt da nochmal die Fähigkeiten von dem und das ist nochmal dann einfach abwechslungsreich und du hast quasi zwei Arten dann von zwei Phasen und ja, und auch die Musik dazu und dieses Epische und es ist einfach also so richtig so ein ikonischer, typischer Bossfight, würde ich sagen, genau.
Ja. Ich war gerade dort und hatte durch dich die Fähigkeiten, gegen ihn zu kämpfen, nicht unbedingt ihn zu gewinnen. ist das ein Boss, den du, wenn du jetzt dich dran setzen würdest, würdest du ihn beim ersten Run schaffen oder würdest du noch mal ein paar Runs brauchen?
Es kommt drauf an, wie mein Bild gerade ist und so und mein Level, aber ich würde sagen, es kann schon passieren, dass ich ein paar Versuche brauche, also so bestimmt so 3-4 Versuche sicherlich. Ich habe auch mal für ein Video auch nochmal die Stelle auch mal nachgespielt und da habe ich auch ein paar Versuche, glaube ich, gebraucht. Also das war schon, der ist schon trotzdem noch hart, aber klar, man irgendwann kennt man so ein bisschen die Tricks und wie man den besiegt. Und
Ich finde, das hast du schön beschrieben, ne? Ich finde auch ein Bosskampf ist ganz gut, wenn er so einen WTF-Moment hat, ne? Wenn du dann so denkst, scheiße. Nein, das hat das so gerade eben schön beschrieben. Ich habe doch jetzt schon all das überlebt, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ich will, nein, wie kann das denn sein? Und ich finde, es gibt so ein lustiges Meme, ich krieg's, glaube ich, gerade nicht mehr richtig zitiert, aber dass irgendjemand einen Holzsplitter in die Hand geschenkt bekommt und dann soll, dann, ja, aber gegen was soll ich, womit soll ich jetzt damit gegen antreten? Gegen Gott. Und das ist so ein typisches Dark Souls-Meme, ja.
Wirklich, so hat es sich ein bisschen angefühlt, auch muss ich sagen. Also das war auch wirklich von der Musik her, die kennt man auch, das ist so eine typische Dark Souls-Musik, die ist auch so göttlich. Also die klingt wirklich total, mit so einem Chor auch und so richtig dramatisch. Also es ist sehr krass inszeniert auch im Prinzip.
Ich finde, so ein Bosskampf muss ja dann nochmal eine neue Arena schaffen. Ne? Es muss jetzt wirklich eine neue Situation schaffen, wo du denkst, okay, das fühlt sich jetzt wirklich final an. Und da denke ich halt auch vor allem so an Ratchet & Clank 1 zurück, wenn man gegen den Vorsitzenden Drake kämpfen muss, weil das ist an sich so ein kleiner, schmächtiger Gnom, aber der sitzt dann halt in so einem Roboter und dann musst du halt von Plattform zu Plattform springen, gegen ihn kämpfen und wenn der irgendwann mal keinen Bock mehr hat, dann zerstört er halt die Plattform und dann musst du ihm hinterher schwingen. Und das ist so von der Arena fühlt sich das auch schon total gewaltig an, weil es hier auch auf dem Spiel steht, ob dein Planet zerstört wird oder eben seiner. Ich muss auch, lustigerweise, jetzt muss ich ja dran denken, Rayman 2 musste am Ende gegen den Kapitän dieser Roboter-Piraten kämpfen und auf der sitzt in so einem Riesenteil drin und du bist halt wirklich nur so klein. Und das ist für mich immer dieses David gegen Goliath-Gefühl. Ne? Du bist an sich klein, aber das Einzige, deine Intelligenz und deine Stärke oder dein Ehrgeiz ist dasjenige, was du halt dem entgegensetzt. Das denke ich mir auch bei fast allen Bossen, wenn es um Resident Evil 4 geht, wenn du Leon spielst, der war mal Polizist, jetzt ist er eben Agent und kämpft dann gegen irgendwelche Viecher, gegen den Bürgermeister, gegen Lord Settler. Es fühlt sich am Anfang immer so an, oh Gott, das werde ich doch niemals schaffen, und dann mit einem Try denkst du dir so, doch, das werde ich schaffen. Und das ist ein cooles Gefühl, diese Achterbahn, ne, sich selbst das zu beweisen und dann wirklich diese Stille danach, Energieleiste ist bei null.
This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail? Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Das Vieh stirbt auf spektakuläre Art und dann denke ich mir so, ja, schön.
Gibt es denn bei dir auch eigentlich irgendeinen Boss oder wenn du jetzt Resident Evil 4 erwähnt hast, Bosse da, die du vielleicht auch gerne siehst oder gerne öfter bekämpfst, weil die einfach irgendwie so Spaß machen oder lustig sind oder was hast du da für ein Appeal so?
Resident Evil, muss ich sagen, ist halt natürlich für mich eine Gameplay-Hochburg. Ne? Es hat für mich noch nie inszenierungstechnisch Preise gewonnen, auch nie unheimlich technisch. Ich finde, das ist so eine unterhaltsame Parodie von Horrorspielen, ohne dass ich da jetzt wirklich, ich bin nie wirklich gefesselt. Ne? Ich bin nie wirklich, Silent Hill löst aber deutlich in mir mehr aus. Resident Evil 4 fühlt sich für mich dann mehr wie so ein Horror-Freizeitpark an. Das ist für mich kein Serious Business, wie du das beschrieben hast. Ich meine, gut, wir kämpfen gegen vieles in Videospielen, ne? Und dann dadurch, dass man sehr viel hat, ist der Geschmack natürlich, der steigt dann auch an und man möchte dann so ein bisschen überrascht werden. Boah, das ist eine super gute Frage, die du da stellst. Ich gebe dir mal so ein paar Beispiele, weil ich das gar nicht so richtig fassen kann. Was präsentiere ich dir? Es sind jetzt sehr interessante Konzepte. Also mittlerweile reicht für mich ein reiner Boss nicht mehr aus, weil das Konzept ist für mich halt verbraucht und deswegen möchte ich halt überrascht werden. Ich finde zum Beispiel Konzepte spannend, wie beispielsweise in Hype the Time Quest, falls du das kennst, ein Playmobil-Spiel von Ubisoft.
Nee, sagt mir gar nichts.
Die, laut Pressezitat, die Antwort des PCs auf Legend of Zelda Ocarina of Time. Ich habe noch nie so ein süßes Pressezitat gelesen, das so absolut falsch liegt. Aber das ist natürlich hochgestochen. Hype, ich gönn dir alles. Hype the Time Quest ist ein Playmobil-Spiel, in dem wir Mittelalter spielen. Und wir begeben uns da in einen Tempel. Und in diesem Tempel hast du plötzlich, triffst du auf dich selber. Du triffst auf dich selber und diese Figur hat all deine Attacken und die hat sogar noch weitere Attacken, weil du vielleicht noch gar nicht so weit gekommen bist. Und das ist so ein Kampf, der wird nicht kommentiert. Du bringst sie einfach nur hinter dich und hast nachher mehr Fragen als Antworten. Und das ist so ein ähnliches Gefühl, wenn du beispielsweise in Pokémon Silber am Ende gegen Red kämpfst, also quasi gegen den Trainer von Rot und Blau, der auch nicht mit dir redet, der spricht einfach nur durch seinen Kampf. Und das Gleiche habe ich bei diesem dunklen Hype, gegen den man da antritt, dass ich keinen Kontext habe, ne? Und dass ich dann einfach nur, ich will es überleben, ich will es hinter mich bringen. Und das ist eine einfach super clevere Idee. Das ist, ich glaube, wir können uns abseits vom Teufel, können wir uns doch keinen schlimmeren Gegner vorstellen als uns selbst, ne?
Ja, da hat sich das Spiel bei Silent Hill 2, glaube ich, ein bisschen inspirieren lassen. Also da kämpfen wir auch quasi gegen sich.
Aber ich finde, in Silent Hill 2 ist es nicht so offensichtlich, ne? Das wird noch unheimlicher, wenn wir es dann erfahren. Aber das ist, dass wir wirklich gegen uns selbst kämpfen. Mhm. Ich meine, das muss ja nicht mal erklärt werden. Wenn du siehst, dass du das selber bist, du brauchst ja keine weitere Erklärung. Du hast sofort verstanden, worum es geht. Und das finde ich super clever, so ein Konzept. Ich werfe noch ein anderes Beispiel ein. Lustig, dass ich jetzt mit diesen alten Sachen um die Ecke komme, aber die hatten wirklich interessante Ideen. Es gibt ein Spiel namens Tiny Tank für PlayStation 1. Ich spare mir die Frage, ob du es kennst. Du wirst es wahrscheinlich nicht kennen, das werden die wenigsten kennen. Aber Tiny Tank, da spielst du einen kleinen Panzer und sollst halt im Auftrag dieser Menschheit einen Roboterkonzern zerstören, der die Welt erobert hat. Eigentlich ist das Nier Automata nur ganz viele Jahre früher. Und da gibt es eine super interessante Idee. Da wirst du plötzlich in der Fabrik, bist du drin und die reißen dir dann deinen Roboterkopf vom Panzer ab. Also musst dir vorstellen, du bist ein Panzer mit einem Kopf. So. Und dann entfernen die dir den Kopf und packen den auf einen anderen Panzer. Und jetzt kämpfst du, also du kannst schießen und deinen Gegner steuern, während dein Gegner dich steuert und dein Gegner wiederum seinen Kopf auf deinem Kopf. Also die Körper wurden vertauscht und jetzt steuerst du einen Panzer und du schießt mit einem Panzer, aber du bist halt zweigeteilt. Kannst du mir ungefähr verstehen, was ich meine?
Ja, ja, Wahnsinn, ey, was man da sich schon Gedanken
gemacht hat. Und das ist so cool, weil du musst ihn ja immer wieder in deinen Gefahrenraum halt fahren, während du gleichzeitig vor ihm weglaufen musst. Das ist so ein witziges Ding. Und du bist so dankbar, wenn es vorbei ist.
Ja, das machen so Videospiele aus, finde ich. Das kannst du auch wirklich nur in so einem Videospiel designen und gestalten. Und ja, das finde ich ja mega cool.
Weshalb du natürlich ein geiles Beispiel auch mitgebracht hast, Psycho Mantis. Ich finde, ne, kannst du, führ das gerne aus. Aber das ist auch wieder so ein Boss, der hat noch eine neue Ebene hinzugefügt, ne?
Ja, also ich muss jetzt mir eingestehen, ja, also ich habe Metal Gear Solid, habe ich sehr gerne gespielt, also aber Teil 1 war wirklich der Titel, den ich, glaube ich, nur irgendwann früher mal angespielt habe und nicht komplett durchgespielt habe. Also 2 und 3 und 4 habe ich dann komplett gezockt, aber 1 war tatsächlich nicht der Titel, den ich am meisten gespielt habe, aber als es um Bosse ging, ist halt Psycho Mantis auch wie so Pyramid Head oder Bowser oder so, ist wirklich für mich damit assoziiere ich so einen ausgefallenen, besonderen Bosskampf. Ob es jetzt auch vielleicht von der Story her, weiß ich gerade gar nicht so jetzt wichtig, aber es war einfach dieses Spielerische mit dem, dass er ja einfach dir deine Gedanken lesen kann und plötzlich dann auch so eine Sachen sagt wie, ich sehe, du spielst auch diese Spiele hier, und der kann plötzlich irgendwie deine Memory Card lesen und sagt dann so, ich sehe hier Final Fantasy oder irgendwelche anderen Games, die da quasi programmiert wurden, die er da lesen konnte, das fand ich so, diese Meta, also für ein PlayStation 1 Spiel muss man sich mal auch überlegen, ist das wirklich eigentlich der Wahnsinn, was das für eine technische Revolution war und einfach wie eine Möglichkeit, die sich da Kojima ausgedacht hat. Das fand ich auch mega krass, und dass du dann natürlich auch ihn nicht so einfach besiegen kannst und dann einfach deinen Controller, also so war das damals, Kinder, man hatte ja noch so einen Kabel-Controller in der PlayStation 1, und dann musste man den in den zweiten Steckplatz reinstecken, damit er nicht deine Gedanken lesen kann.
Wow.
Und dann kannst du ihn auch mit deiner Waffe besser treffen. Das fand ich einfach, Also wirklich, auf die Idee ist auch nur ein Mensch gekommen und gefühlt, ich weiß nicht, ob diese Idee nochmal nachproduziert wurde, aber das ist wirklich, das steht so für sich, muss ich sagen. Und ja, macht halt Metal Gear Solid 1 auch zu so einem besonderen Game. Neben noch vielen anderen Punkten.
Das aber, ist genau. Das ist mir so lustig, weil wir gerade seit ganz halt ältere Titel nennen und es scheint schon so, dass es mehr so einer kreativen Phase entsprungen. Und ich glaube, Dark Souls, also vor allem From Software, hat das halt alles noch mal revolutioniert, ne, oder beziehungsweise noch mal zurückgeholt, weil ich finde auch Dark Souls ist immer so die Erinnerung des Core Gamings, ne. Du hattest dann so, also je zugänglicher Gaming wurde, desto einfacher in Anführungszeichen wurde es auch, ne. Und es hatte dann nicht mehr diese Elite, diese extreme Elite. Und das finde ich halt spannend, dass Dark Souls das quasi wieder zurück oder neu etabliert hat, diesen Zufluchtsort der Leuten, die eine Herausforderung suchen. Aber ansonsten, bosstechnisch hört es dann auch bei mir dann, je weiter ich in der Zukunft voranschreite, desto weniger Beispiele fallen mir ein, die noch mal was Neues hinzugefügt haben. Wenn wir uns beispielsweise an Mr. Freeze aus Batman Arkham City erinnern, der hatte ja auch ein interessantes Gimmick, dass du ihn jedes Mal attackieren musstest und jedes Mal, wenn du ihn attackiert hast, funktionierte dieser Angriff wiederum nicht mehr, weil er den dann quasi obsolet gemacht hat. Er hat den dann gesperrt und du musstest dann immer überlegen, wie kann ich dieser Person, über welchen Weg kann ich ihm noch eins reinhauen? Und das war wirklich eine clevere Idee. Aber ansonsten, vielleicht ein Negativbeispiel, aber ich weiß nicht, hast du Cyberpunk 2077 gespielt?
Nee, leider nicht.
Und das ist,
ich hab's hier, aber ich hab's noch nicht gespielt.
Es ist auch nichts Schlimmes. Ich finde, der Hype um dieses Spiel ist auch viel größer als das Spiel selber. Aber da zum Beispiel finde ich auch interessant, ne, wie wird so eine Beziehung zu einem Feind halt aufgebaut? Und oft ist es halt so, er hat am Anfang deine Eltern getötet oder so, ne? Und dann hast du einen schönen Racheplot. Und das ist natürlich auch der beste Plot, um einen Gegner halt eben aufzumachen. Und hier ist es so, du hast keinen persönlichen Bezug zu Smasher. Das ist so ein Söldner, ein Roboter-Söldner, der begegnet dir und der ist auch unheimlich in deinen Begegnungen und am Ende bekämpfst du ihn und es ist halt einfach nur ein Bullet Sponge, der ein bisschen frisst und dann stirbt. Und das finde ich halt super antiklimatisch. Ne? Ich finde auch, ein Boss muss halt über die Dauer hinaus noch gefährlicher, noch krasser werden. Und da ist halt super enttäuschend.
Oh, schade. Ja, jetzt habe ich noch weniger Lust, das Spiel zu spielen.
Das ist so ein Spiel, ne, da befällt mir, wie gesagt, der Hype, diese Hypeburg drumherum ist viel interessanter als das Spiel selber, weil das einfach nicht das ist, was es halt sein, nach wo es nach außen hin halt aussieht. Ich präsentiere dir noch, bevor ich dich abgebe, noch eine interessante Idee. Ich finde zum Beispiel Hitman wiederum, also die World of Assassination. Hitman ist ja mehr so, dass du halt ein Sandkastenlevel bekommst und dann überlegen musst, wie kannst du eine Zielperson töten. Und ich finde interessant, in der zweiten Season bist du auf der Isle of Seagale. Das ist eine Insel voller Reiche. Ne? Da haben sich Reiche quasi zurückgezogen und dann feiern die da so ein Fest und du musst zwei Personen umbringen und eine musst du entführen. Und ich finde, dieses gesamte Level ist ein Endgegner, ne? Weil das so ultra schwer ist zu infiltrieren. Und das finde ich interessant, dass man da nochmal das Thema Endgegner mehr so einer räumlichen Dimension hat. Weil das einfach auch ein super schweres Level ist. Und Hitman hat nicht ein Problem mit einem einzelnen Feind. Der hat immer Probleme mit den Leveln oder mit den Schauplätzen, die er einbrechen muss.
Ja, das stimmt auch, ja. Also Hitman habe ich auch Blood Money gespielt, auf jeden Fall, kann ich mich noch erinnern. Und das war ja wirklich immer so dieses, man muss eigentlich erstmal die gesamte Area erkunden und sehen, was für Möglichkeiten es überhaupt gibt. Und das finde ich auch spannend, diesen Punkt, den du hier ansprichst, mit dass Endgegner auch manchmal nicht nur dieser klassische Charakter einfach ist, sondern auch manchmal in der Räumlichkeit sich widerspiegeln kann. Ich finde auch, Zeit kann auch manchmal einfach ein Endgegner sein. Also es gibt ja so oft irgendwelche Endmomente oder Kämpfe, wo es auch irgendwie auch um Zeit geht und wo das dann quasi dein Endgegner ist und wo du dann das schlagen musst. Oder wenn ich an sowas wie Tetris denke, das habe ich auch irgendwo in einem Forum gelesen, wo das jemand geschrieben hat, meinte so, ja, bei Tetris ist einfach dieser Druck und dieser Zeitaspekt, dass irgendwann diese Blöcke höher und höher kommen. Das ist so der Endgegner eigentlich bei Tetris. So, du musst immer schneller dann werden und das ist so quasi dein Gegner und dass man das auch so vielfältig irgendwie sehen kann. Und ja, da finde ich auch das mit Hitman auch ein ziemlich gutes Beispiel, so dieses ganze auch Immersive Sim-mäßige auch vielleicht, könnte man eigentlich auch quasi die ganzen Levelstrukturen so für sich als als das eigentliche Spiel nennen und auch dieses, wie habe ich hier, wie sehe ich hier Möglichkeiten, um weiterzukommen, und das ist ja eigentlich so dann quasi Schritt für Schritt immer ein Endgegner im Prinzip, Level für Level.
Ich finde, das ist so, der Hitman hat so ein bisschen, das merkt man nicht, während man es spielt, aber es geht bei Hitman um eine Zeitschleife, und das ist der einzige Vorteil, den du hast, du darfst so oft scheitern, wie du möchtest, und das hat Hitman und Dark Souls auch gemeinsam, du kannst nicht verlieren, solange du dich aufgibst, und das Schöne bei Hitman ist, wenn du Level auswendig gelernt hast, fühlst du dich wirklich wie bei Täglich grüßt das Murmeltier, nur dass du schon 1000 Tage gehabt hast und da wie so James Bond halt durchgleitest. Das ist das Einzige, du musst halt durch deine Fehler lernen, das ist das Einzige. Und das finde ich bei Hitman super spannend. Welche Konzepte von Endgegnern gibt es? Und dann werfe ich natürlich auch, und das finde ich spannend, dann werfe ich mal Frostpunk in den Raum, weil oft ist es ja so, in Aufbauspielen sind Endgegner meistens gegnerische Fürsten oder so. Bei Stronghold ist es beispielsweise der Wolf, den wir in seiner eigenen Burg besiegen müssen, oder wir müssen eine Belagerung standhalten oder so. Und bei Frostpunk ist es ja spannend, da ist der Endgegner immer schon das Wetter gewesen, ne? Weil es gibt eine weitere Eiszeit und dann hast du diesen letzten Sturm, der deine Stadt befällt, bis es zu minus 120 Grad kalt wird. Und diese Temperaturen musst du stundenlang standhalten, ohne dass deine Leute dabei sterben. Und dann ist diese Musik ja auch noch unverschämt episch. Und das ist dann echt so der Gefühl, wenn du eigentlich nur so eine Vogelperspektivenkamera bist, wo du denkst, meine Leute, haltet zusammen, wir werden diesem Sturm trotzen, haltet noch zusammen, ne? Und du schmeißt halt die ganze Kohle in diesen Ofen, und dieser Ofen, der schmilzt schon fast, weil er so viel Hitze produzieren muss. Und das ist, ihr Leute, spielt Frostpunk die Kampagne vom ersten Teil. Ihr werdet es nie, also ein Aufbauspiel kann niemals so nochmal so episch sein.
Ja, muss ich auch machen. Ich habe auch Frostpunk noch nie gespielt. Ich habe, das ist doch von den Machern, die auch das War of Mine gemacht haben, oder?
Korrekt.
Also, ja, das fand ich ja schon auch ganz cool. Das habe ich gespielt und fand das Konzept cool. Ist es so ein ähnliches Konzept auch, oder was war nochmal Frostpunk?
Ja, spannende Frage. Ich finde, This War of Mine ist, ich glaube, thematisch ist es super interessant. Ich finde es gameplay-technisch ein bisschen langweilig, weil es ja so ein, es ist ja so ein, vor allem so ein Crafting-Simulator, dass du halt ganz viel mit Ressourcen handeln musst und dass du halt immer wieder so Stealth-Passagen hast, wo du Vorräte stehlen musst. Und das Problem ist, du verbringst in diesem Spiel sehr viel in Inventaren, und es ist nicht so, man sollte es mal gespielt haben, aber es ist nicht spielerisch so cool, wie es storytechnisch funktioniert. Und ich finde, Frostpunk wiederum ist eine interessante Variante von 11-Bit Studios. Da haben sie ein Aufbauspiel storytechnisch krasser konstruiert. Da geht es viel mehr um Entscheidungen. Es geht viel mehr um moralische Entscheidungen. Was bist du bereit zu opfern von deiner Menschlichkeit, damit du überlebst? Da geht es weniger um Wirtschaftlichkeit. Und da finde ich, haben sie einen coolen Kompromiss gefunden. Während ich finde, das Gameplay in This War of Mine stört ein bisschen das, was du da eigentlich erleben sollst.
Das klingt aber cool. Ja, ich habe auch das War of Mine jetzt nicht so intensiv gespielt. Ich habe da ein paar Runden mal investiert und dann war es eigentlich auch so wieder für mich egal einfach, aber ich fand trotzdem, das Konzept ist mir irgendwie hängen geblieben mit diesem kriegerischen Setting und so und dieser Atmosphäre und dieses bisschen so Gefährliche auch, man muss sich um die Leute kümmern und so, also es hatte schon so auch was Melancholisches bisschen und ja, und dann fand ich das auch ganz cool, dass die ja noch dann Frostpunk gemacht haben, und ja, ich hab mich halt immer gefragt, um was geht's da eigentlich, ich hab mich halt nie jetzt so krass informiert, aber wenn du da so begeistert davon
Spiel Frostpunk und dank mir später. Das war eines dieser Pandemiespiele, die ich mir anscheinend aufgespart habe. Und du sitzt an dieser Kampagne vielleicht 4 bis 5 Stunden und wirst sehr oft verlieren. Das ist so, jetzt sag das gleich wieder, das ist das Dark Souls unter den Aufbauspielen. Es ist schon echt, also die können Stories schreiben. Die können richtig gut Stories schreiben. Der zweite Teil hat dann wieder so eine, also ich finde immer, 11-Bit Studios kämpft immer gegen die Natur des Menschen. Das finde ich immer so super spannend an denen. Also die sind so ein richtiger Außenseiter so auf dem Videospielmarkt. Und das finde ich auch interessant, weil oft geht's manchmal auch in Videospielen am Ende darum, dass Gewalt halt eben sinnlos ist, oder Gewalt hat halt irgendwie keinen Sinn, und deswegen, es gibt keinen richtigen Endkampf. Das finde ich auch spannend bei Last of Us beispielsweise 2, wo wir am Ende eigentlich merken, dieser Wunsch nach Rache bringt uns eigentlich überhaupt nichts. Der macht es halt einfach nur noch schlimmer. Und das finde ich auch interessant, solche Konzepte. Genauso sei dir weiterhin Spec Ops The Line empfohlen, ohne dass ich spoilere. Aber das Ende ist auch sehr, sehr interessant, weil du dich da fragst, wie bringen wir das jetzt eigentlich noch nach Hause, dass wir irgendeine sinnvolle Essenz hier raus mitnehmen.
Ja, wo du jetzt auch Last of Us 2 erwähnst, ist ja eigentlich auch ein spannendes Beispiel mit, wo man ja eigentlich erstmal diesen vermeintlichen Widersacher in Form von Abby hat und dann aber in ihrer Rolle ist und sie dann plötzlich spielt und dann sich halt so, also für die einen oder anderen hat es ja so gut funktioniert, für andere vielleicht nicht so, aber dieses einfach, dieser Szenenwechsel dann und dieser Perspektivwechsel ist ja eigentlich auch schon sehr, also eigentlich nicht jetzt, finde ich, unfassbar kreativ, weil dieses, okay, man guckt jetzt sich die Perspektive von dem Bösen irgendwie an und versteht dann den doch irgendwie besser und dann ist er eigentlich ja nicht der Böse, bla 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 und so weiter. Aber irgendwie ist es ja trotzdem so schon auch irgendwie konsequent und auch spielerisch, kann ich mich jetzt auch nicht so ganz dran erinnern. Es ist ja halt dieses Typische auch, man spielt irgendwie eine Art Anti-Helden, wenn man so will. Also es ist jetzt kein Charakter, der eindeutig gut ist, eindeutig schlecht, aber irgendwie pendelt sich das so immer von links nach rechts und irgendwie, ja, finde ich einfach auch so ein, auf jeden Fall ein besonderes Beispiel irgendwie so für mal eine andere Art von, wie präsentiere ich so einen Boss oder einen Widersacher in einem Videospiel oder einen
Korrekt.
Gegner.
Korrekt, nämlich, das muss ich sagen, das hat sich bisher noch kein Spiel getraut und das ist auch der einzige Grund, warum man das diesem Spiel vorwirft, weil es halt eben eine neue Dimension aufgemacht hat. Wir hatten es immer schon mal gehabt, dass man graue Charaktere irgendwie besser verstehen kann, ne? Oder dass ein Böse auch irgendwas Gutes in sich hat. Was ein Spiel bisher noch nie geschafft hat, ist, dass wir beide spielen und am Ende nicht mehr wissen, wer war gut und wer war böse und am Ende sind beide nichts von beidem, ne? Und das muss ich sagen, das hat Last of Us geschafft und das ist für viele Leute, die, glaube ich, was anderes im Gaming suchen, Eskapismus suchen, das ist denen dann schon wieder zu nah an der Realität gewesen und das ist der Grund, also das sollte genau unangenehme Gefühle produzieren und das ist, glaube ich, manches, was Menschen nicht von Videospielen wollen, dass sie negative Gefühle produzieren, aber das finde ich persönlich für mich gesagt, das ist nicht weit genug gedacht, dieses Medium kann so viel mehr sein und wenn ihr wollt, dass das als Kunstform überall respektiert wird, dann solltet ihr solche Experimente zulassen und nicht sagen, nee, ich will aber nur meine Super Mario Daddelei haben. Dann ist es halt genau das, was im Arcade-Automaten auch reinpasst.
Ja, das dekonstruiert, das ist ja auch irgendwie, finde ich, dieses Thema Boss im Videospiel oder böser Charakter im Videospiel total gut. Und ja, wo du auch jetzt vorhin über dieses eine Spiel erzählt hast, wo man auf sich selber trifft, da muss ich unbedingt auch nochmal über ein ähnliches Beispiel reden, würde ich mal sagen, was mir jetzt noch eingefallen ist, und zwar auch wieder in den Souls-Spielen, aber es ist mal wirklich eine ganz andere Art gewesen von Bosskampf, und zwar im allerersten Souls-Spiel, Demon's Souls. Ja, darüber muss ich einfach reden, weil ich das so auch einfach kreativ fand, wie man auch dieses Thema Boss auch mal so präsentiert, einfach mal ganz anders. Und zwar, dass man, in welchem Level war das nochmal? Egal. Auf jeden Fall hat man einen letzten Boss besiegt in einem Dungeon. Das war so ein Monk, nannte der sich. Ich habe gerade den genauen Namen jetzt vergessen. Und der Bosskampf läuft so ab, dass wenn du da reinkommst, beschwört dieser Monk, also dieser Mönch, einen Phantom, einen Red Phantom quasi. Ich weiß nicht, ob dir das ein Begriff ist bei den Souls-Spielen. Das sind so
Silhouetten, aber ich glaube, er produziert dich doch selbst, oder?
Ja, es ist quasi auch eine Figur, die ein ähnliches Moveset hat wie du und vielleicht andere Fähigkeiten hat, aber es ist quasi so ein ähnlicher Aufbau vom Charakter. Also er kann, die Rollen sehen genau gleich aus, die Angriffe sind ähnlich, er hat vielleicht nur andere Ausrüstungsgegenstände. Und gegen den kämpft man und besiegt den und From Software hat dann eine Funktion eingebaut, dass wenn du online bist, also und quasi diesen Multiplayer-Modus nutzt, dass dass wenn ein anderer Spieler auch ebenfalls gerade online ist und in diesen Bereich kommt, zu diesem Mönch und dann gegen den kämpfen will, dann kommt bei ihm ja auch diese Sequenz, wo dann wieder dieser Mönch quasi ein Phantom beschwört. Doch in diesem Fall kannst du dann dieser Phantom sein und kämpfst dann quasi gegen den im Online-Modus gegeneinander. Und das fand ich auch wieder hier, das war das erste Souls-Spiel, es war 2010 hier in Deutschland ja erschienen. Also auf diese Idee muss man erstmal, finde ich, kommen. Und das hat natürlich auch nicht immer so gut geklappt und es gab wahrscheinlich auch mal Lags und so. Aber allein, dass du dann einfach zu dem Endboss wirst für jemand anderen in seiner Welt, nur weil ihr halt online gerade seid und das auch nur so ein Zufall ist, fand ich total einfach wow. Also das war wirklich so, okay, das ist mal, und das ist ja auch ein ganz anderer Kampf. Also es kann natürlich sein, dass du auch gegen einen quasi spielst, der also kein echter Spieler ist, sondern einfach nur so ein, also eine KI. dann ist es ein okayer Kampf, der auch vielleicht herausfordernd ist. Aber wenn das dann ein Spieler ist, der halt die Tricks kennt und weiß, wie man kämpft und seine Ausrüstung hat und seine Waffe, dann finde ich, kommt eine ganz andere Dynamik rein. Und das fand ich halt auch so spannend an Demon's Souls, dass die da auch diesen Bosskampf auch mal anders gedacht haben und nicht nur so in diesem klassischen Sinn. Ja.
Ich habe ihn gerade ausgetragen. Also das super clevere Idee. Ich muss da tatsächlich auch an Deathloop denken, ohne dass ich das Beispiel aufmachen will, aber das ist natürlich noch eine super interessante Idee, ne? Mach einen anderen Spieler, eine andere Spielerin quasi zu deinem Endboss. Ich meine, gut, in einem Online-Multiplayer begegnet uns nichts anderes, aber da wird es halt eben nicht so gut inszeniert. Ne? Ich glaube, das Einzige, wo wir das wirklich fühlen können, ist wahrscheinlich bei COD Warzone, wenn dann von 150 Leuten nur noch zwei am Leben sind, ne? Und die müssen dann im letzten Kreis gegeneinander kämpfen. Ich glaube, das ist so, es kommt an einem Bosskampf noch am ehesten und dann ist es natürlich schön, wenn man den richtig knapp gewinnt oder vielleicht sogar knapp verliert. Das ist, ich glaube, zweimal habe ich ein Victory Royale mal bei COD Warzone geholt. Es ist spannend, ne? Das ist spannend, weil es halt eben auch 149 andere Bosse gegeben hätte. Wir haben noch so viele extrem interessante Beispiele mitgebracht, dass ich es blöd fände, wenn wir die jetzt aufmachen würden und dann plötzlich ganz schnell ein Ende finden müssen. Deswegen verzeiht uns den fiesen Cliffhanger an dieser Stelle. aber lasst uns das mal für Part 1 gewesen sein. Ich kann euch versprechen, wir haben noch extrem viel geiles Material, weil wir noch ganz viele andere Bosse haben und ganz viele andere Konzepte. Da sind wir noch lange nicht fertig. Gehst du damit d'accord, Nino?
Ja, auf jeden Fall. Mir fallen auch, während wir reden, halt immer noch so neue Beispiele ein.
Leider. Und Gott sei Dank.
Auch so manchmal noch so, also wir haben schon über bestimmte Gegner geredet, aber da fallen mir immer noch so ein paar Sachen dazu ein. Also ich glaube, ein zweiter Teil wäre da wirklich sinnvoll, um das natürlich auch gut abzuschließen und ja.
Ich habe schon fast die Befürchtung, dass es einen dritten geben wird, aber das werden wir erst am Ende vom zweiten sehen, ob das so ist. Aber das ist halt einfach auch so ein typisches Videospiel-Thema, ne? Eben Bosse. Ja. Ich glaube, wenn wir sagen, lass uns mal über Level reden, dann kannst du gleich 8 Folgen machen. Da bist du doch nie fertig. Weil ich finde es interessant, dass wir gerade nicht darüber sprechen, was ist das Beste. Das finde ich irgendwie auch langweilig, so nach Motto, was gibt es eigentlich, ne? Was gibt es so bunt ist. Und dann kommen vielleicht auch mal Bosse vor, die noch nicht mal gut waren oder so, aber die vielleicht eine interessante Idee hatten. Ich hätte sonst nie über Tiny Tank geredet. Darüber redet niemand. Aber Ferris aus Callisto-Protokoll, über dich redet eigentlich auch niemand. Du weißt den Grund dafür, weil du einfach der schlimmste Bosskampf überhaupt bist. Aber auch du kommst in dieser Folge vor. Ist doch schön für dich. Ferris, ey. Furchtbarer Name. Furchtbarer Boss. Wunderbarer Podcast. Vielen Dank, Nino, dass du dabei warst. Ich freue mich aufs nächste Mal. Was kann man bei dir denn zeitnah erleben auf deinem Kanal?
Okay, dann werde ich das hier zum ersten Mal ankündigen. Es wird in den nächsten Tagen ein Video zu Dark Souls 3 geben. Ich weiß nicht, wann der Podcast jetzt online ist, aber vielleicht ist dann schon das Video schon längst da. Aber auf jeden Fall wird das jetzt bei mir zu sehen sein. Und ja, da bin ich auch gespannt, was die Leute drüber denken.
Bin ich genauso. Leute, schaut da gerne vorbei bei Ninos Kino. Und wenn ihr das hier gehört habt auf YouTube, wisst ihr auch, dass es das bei Spotify, Apple und Co. gibt, also bei allen Podcasts-Apps. Die Link findet ihr in der Videobeschreibung. Und wenn ihr sagt, oh, das reicht mir immer noch nicht, ich will auch noch den Bonus-Content haben, ich will noch den geilen Bonus-Content von Enliven haben, dann empfehle ich euch, auf Steady vorbeizuschauen. Link in der Videobeschreibung oder in der YouTube-Kanal-Mitgliedschaft euch anzugucken. Das ist ein Sparabo, bei dem ihr nicht alles bekommt. Deswegen, ich empfehle euch eher Steady, aber da habt ihr definitiv die Wahl. Und alle Leute, die hinter der Paywall sind, sind übelst glücklich und würden sich freuen, wenn ihr auch noch dazukommen würdet. In diesem Sinne, alive das Leben und embrace das Chaos und denkt mal über Videospielbosse nach und lasst uns dran teilhaben, was ihr da für interessante Beispiele kennt und worüber wir vielleicht noch in Folge 2 bis 58 noch sprechen müssen. In diesem Sinne, danke dir, Nino, hau rein. Ciao.
Danke, tschüss.